Es war einmal ein Gärtner. Eines Tages nahm er seine Frau bei der Hand und sagte: Komm, Frau, wir wollen einen Baum pflanzen. Die Frau antwortete: Wenn du meinst, mein lieber Mann, dann wollen wir einen Baum pflanzen. So gingen sie in den Garten und pflanzten einen Baum. Es dauerte nicht lange, da konnte man das erste Grün zart aus der Erde sprießen sehen. Der Baum, der eigentlich noch gar kein richtiger Baum war, erblickte zum ersten Mal die Sonne. Er fühlte die Wärme, ihre Strahlen auf seinen Blättern und streckte sich ihnen hoch entgegen. Er begrüßte sie auf seine Weise, ließ sich glücklich bescheinen, fand es wunderschön, auf der Welt zu sein und zu wachsen. Schau, sagte der Gärtner zu seiner Frau, ist er nicht niedlich, unser Baum? Und seine Frau antwortete: Ja, lieber Mann, wie du schon sagst, ein schöner Baum. Der Baum begann größer zu werden und höher zu wachsen und reckte sich immer weiter der Sonne entgegen. Er fühlte den Wind und spürte den Regen, genoss die warme und feste Erde um seine Wurzeln und war glücklich. Und jedes Mal, wenn der Gärtner und seine Frau nach ihm sahen, ihn mit Wasser tränkten und ihn einen schönen Baum nannten, fühlte er sich wohl. Denn da war jemand, der ihn mochte, ihn hegte, pflegte und beschützte. Er wurde lieb gehabt und war nicht allein auf der Welt. So wuchs er zufrieden vor sich hin und wollte nichts weiter als leben und wachsen. Wind und Regen spüren, Erde und Sonne fühlen, lieb gehabt werden und andere lieb haben. Eines Tages merkte der Baum, dass es besonders schön war, ein wenig nach links zu wachsen, denn dort schien die Sonne mehr auf seine Blätter. Also wuchs er jetzt ein wenig nach links. Schau, sagte der Gärtner zu seiner Frau, unser Baum wächst schief. Seit wann dürfen Bäume denn schief wachsen? Und dazu noch in unserem Garten. Ausgerechnet unser Baum. Gott hat die Bäume nicht geschaffen, damit sie schief wachsen, nicht wahr, Frau? Seine Frau gab ihm natürlich recht. Du bist eine kluge und gottesfürchtige Frau, meinte daraufhin der Gärtner. Hol also unsere Schere, denn wir wollen unseren Baum gerade schneiden. Der Baum weinte. Die Menschen, die ihn bisher so lieb gepflegt hatten, denen er vertraute, schnitten ihm die Äste ab, die der Sonne am nächsten waren. Er konnte nicht sprechen und deshalb nicht fragen. Er konnte nicht begreifen. Aber sie sagten ja, dass sie ihn lieb hätten und es gut mit ihm meinten. Und sie sagten, dass ein richtiger Baum gerade wachsen müsse und Gott es nicht gerne sehe, wenn er schief wachse. Also musste es wohl stimmen. Er wuchs nicht mehr der Sonne entgegen. Ist er nicht brav, unser Baum? Fragte der Gärtner seine Frau. Sicher, lieber Mann, antwortete sie. Du hast wie immer recht. Unser Baum ist ein braver Baum. Der Baum begann zu verstehen. Wenn er machte, was ihm Spaß und Freude bereitete, dann war er anscheinend ein böser Baum. Wenn er nur lieb und brav, wenn er tat, was der Gärtner und seine Frau von ihm erwarteten, also wuchs er jetzt selbst strebsam in die Höhe und gab darauf Acht, nicht mehr schief zu wachsen. Sieh dir das an, sagte der Gärtner eines Tages zu seiner Frau. Unser Baum wächst unverschämt schnell in die Höhe. Gehört sich das für einen rechten Baum? Seine Frau antwortete, aber nein, lieber Mann, das gehört sich natürlich nicht. Gott will, dass Bäume langsam und in Ruhe wachsen. Und auch unser Nachbar meint, dass Bäume bescheiden sein müssten. Ihre wachsen auch schön langsam. Der Gärtner lobte seine Frau und sagte, dass sie etwas von Bäumen verstehe. Und dann schickte er sie, die Schere zu holen, um den Baum zu stutzen und die Äste. Sehr lange weinte der Baum in dieser Nacht. Warum schnitt man ihm einfach die Äste ab, die dem Gärtner und seiner Frau nicht gefielen? Wer war dieser Gott, der angeblich gegen alles war, was Spaß machte? Schau her, sagte der Gärtner, wir können stolz sein auf unseren Baum. Und die Frau gab ihm wie immer recht. Der Baum wurde trotzig. Nun gut, wenn nicht in die Höhe, dann eben in die Breite. Sie würden ja schon sehen, was sie davon haben und was sie bekommen. Schließlich wollte er nur wachsen, Sonne, Wind und Erde fühlen, Freude haben und Freude bereiten. In seinem Inneren spürte er ganz genau, dass es richtig war zu wachsen. Also wuchs er jetzt in die Breite. Das ist doch nicht zu fassen. Der Gärtner holte empört die Schere und sagte zu seiner Frau, stell dir vor, unser Baum wächst einfach in die Breite. Das könnte ihm so passen. Das scheint ihm ja gar noch Spaß zu machen. So etwas können wir auf gar keinen Fall dulden. Seine Frau pflichtete ihm bei, das können wir nicht zulassen. Da müssen wir ihn eben wieder zurechtstutzen. Der Baum konnte nicht mehr weinen. Er hatte keine Tränen mehr. Er hörte auf zu wachsen. Ihm machte das Leben keine rechte Freude mehr. Immerhin erschien nun dem Gärtner und seiner Frau zu gefallen. Wenn auch alles keine rechte Freude mehr bereitete, so wurde er wenigstens lieb gehabt, so dachte der Baum. Viele Jahre später kam ein kleines Mädchen mit seinem Vater am Baum vorbei. Er war inzwischen erwachsen geworden. Der Gärtner und seine Frau waren stolz auf ihn. Er war ein rechter und anständiger Baum geworden. Das kleine Mädchen blieb vor ihm stehen. »Papa, findest du nicht auch, dass der Baum hier ein bisschen traurig aussieht?«, fragte sie. »Ich weiß nicht«, sagte der Vater. »Also, als ich so klein war wie du, konnte ich auch sehen, ob ein Baum fröhlich oder traurig ist. Aber das sehe ich heute nicht mehr.« »Der Baum sieht ganz traurig aus.« Das kleine Mädchen sah mitfühlend den Baum an. »Den hat bestimmt niemand richtig lieb. Schau mal, wie ordentlich der gewachsen ist. Ich glaube, der wollte mal ganz anders wachsen.« Durfte aber nicht und es ist deshalb jetzt sehr traurig. Vielleicht, antwortete der Vater besonnen, aber wer kann schon wachsen, wie er will? Warum denn nicht, fragte das Mädchen. Wenn jemand den Baum wirklich lieb hat, kann er ihn doch auch so wachsen lassen, wie er selber will, oder nicht? Er tut doch niemandem etwas zuleide. Erstaunt und schließlich erschrocken, blickte der Vater sein Kind an. Dann sagte er, »Weißt du, keiner darf so wachsen, wie er will, weil sonst die anderen merken würden, dass auch sie nicht so gewachsen sind, wie sie eigentlich mal wollten.« »Das verstehe ich nicht, Papa. Du hast mich doch lieb und Mama hat mich auch lieb, nicht wahr?« Der Vater sah sie eine Weile nachdenklich an. »Ja«, sagte er dann, »sicher haben wir dich lieb.« Sie gingen langsam weiter und das kleine Mädchen dachte noch lange über dieses Gespräch und den traurigen Baum nach. Der Baum hatte den beiden aufmerksam zugehört und auch er dachte lange nach. Er blickte ihnen noch hinterher, als er sie eigentlich schon lange nicht mehr sehen konnte. Dann begriff der Baum und er begann hemmungslos zu weinen. Ich weiß, diese Geschichte hängt an der einen oder anderen Stelle. Aber sie macht auch manches deutlich und macht auch nachdenklich. In Bezug auf unser Leben und vielleicht auch in Bezug auf unser Gottesbild, das wir haben und welche Beziehung Gott mit uns haben möchte. Aber ich fand sie sehr passend und machte die Sache, glaube ich, sehr deutlich. Ich möchte die Predigt nur schreiben oder Predigtreihe, ich werde vielleicht noch ein paar Predigten hinten dranhängen, heißt Gott strebt nach einer Liebesbeziehung. Gott will eine Liebesbeziehung mit uns haben und wir sind geschaffen von Gott zu einer Liebesbeziehung mit ihm. Und oft vergessen wir das in unserem Alltag mit all den Dingen, die anliegen. Eine Liebesbeziehung zu Gott ist wichtiger als alles andere in deinem Leben. Eine Liebesbeziehung zu Gott ist wichtiger als alles andere in deinem Leben. Und Gott hat dich geschaffen für diese Liebesbeziehung. Markus 12, 30 heißt es, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken, mit deiner ganzen Kraft. Ein Pastor hatte ein Gemeindeglied in seiner Gemeinde, das hatte immer Schwierigkeiten mit seinem persönlichen Leben, mit seiner Familie, im Beruf, in der Gemeinde. Also es war einer, da klappte es nie so richtig. Irgendwo war immer Trouble an dieser Stelle und in seinem Leben. Und dann fragte der Pastor ihn, kannst du deine Beziehung zu Gott beschreiben, indem du sagst, ich liebe dich von ganzem Herzen? Darauf schaute er immer so ein bisschen komisch und sagte, keiner hat mir so eine Frage vorher gestellt. Nein, so könnte ich meine Beziehung zu Gott nicht beschreiben. Ich könnte sagen, ich gehorche ihm, ich diene ihm, ich bete ihn an, ich habe Ehrfurcht vor ihm, aber ich kann nicht sagen, dass ich ihn liebe. Und die Grundabsichten Gottes in seinem Leben kamen nicht zum Zuge, weil er diese Liebesbeziehung nicht hatte. Und ich weiß nicht, wie es dir geht oder wenn man schon viele Jahre auch Christ ist und da unterwegs ist. Ja, oft geht das unter. Bei euch wahrscheinlich nicht. Ihr seid da viel heiliger als ich, aber ich muss manchmal darum kämpfen und muss mich immer wieder neu daran erinnern. Um was geht es eigentlich? Habe ich diese Beziehung zu meinem Gott? Im 5. Mose 6, Vers 4 und 5, gibt es einen ganz bekannten Vers im Hebräischen, das ist das Schema Israel. Das ist das, was die kleinen Kinder schon von Grund auf lernen und von Grund auf als kleine Kinder schon beigebracht bekommen. Das ist das Erste, was sie auswendig lernen, das Schema Israel. Und es heißt, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Die Stelle aus Markus hatte ich vorhin schon mal gelesen. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Ihr merkt den Vergleich hier. Ja, wie das angelehnt ist an dieser Stelle. Aber davon hängt alles ab. Und kannst du sagen in deinem Leben, ich liebe dich Gott von ganzem Herzen? Und davon hängt alles ab. Unser ganzes christliches Leben und alles, was du tust, was du erkennst, dein ganzes Leben hängt von dieser Qualität, dieser Liebesbeziehung zu Gott ab. Und wenn das nicht stimmig ist in deinem Leben, sind auch viele andere Dinge in deinem Leben nicht stimmig. Und gerade wenn wir lange Christen sind, ist es schon auch eine Herausforderung, wie gesagt, zumindest für mich. Ich weiß nicht, ob ich hier meinen Hut schon mal mit hatte. Dieser Hut symbolisiert auf der einen Seite mein altes Leben und auf der anderen Seite genauso mein neues Leben. Also früher war der noch nicht so hier hochgekrempelt. Ja, das war so ein richtiger Schlapphut. Ja, und ich bin damit durch die Stadt gelaufen und war bekannt dafür. Also entweder bin ich rumgelaufen mit Wildlederstiefeln, bis hierhin geschnürt waren. Ja, oder ich war in der Disco auf der Fete und meine Mutter Schneiderin. Ja, meine Mutter Schneiderin, also das war schon was Besonderes. Also da hatte ich nicht so eine rote Hose an, da hatte ich eine richtig rote Hose an. Und 70er Jahre, ihr könnt euch vorstellen, Schlag. Ja, und meine Mutter Schneiderin. Also ich hatte nicht so einen Schlag wie die anderen, ich hatte so einen richtigen Schlag hier mit Borde dran und so. Das war also, das hat schon was ausgemacht. Ja, aber meine Mutter hat auch immer geguckt, dass alles ordentlich ist. Ja, also meine Mutter hat mich dann gesagt, deine Haare sind lang, aber sie müssen ordentlich sein. Aber die Friseure haben das nicht hingekriegt, ähnlich wie heute. Ne? Wenn du da so einen Papiershop reinguckst, die kommen ja alle gleich raus. So, ne? War damals auch so. Und dann wollte meine Mutter mich da nicht hinschicken. Ich habe gesagt, ich gehe da nicht hin. Ne? Weil ich schon genau wusste, was passiert und die konnten damit nicht umgehen. Da hat sie mich zu ihrem Frauenfriseur geschickt, damit er mir die Haare gemacht hat. Also meine Eltern waren da schon sehr fürsorglich an der Stelle. Aber ich bin so rumgelaufen und das heißt, ich war bekannt in der Stadt. Ja, und wenn wir unterwegs waren mit unserer Clique, also wenn nichts los war, dann haben wir was losgemacht. Und dann habe ich mich bekehrt. Da habe ich Leute auf der Straße getroffen und habe mich dann so ein bisschen angedockt an der Stelle. Und ich war noch gar nicht richtig Christ. Ich war so hungrig, ich wollte dann Sachen mit aufnehmen. Und dann habe ich festgestellt, die treffen sich immer vor der Jugendstunde schon. Dachte ich, oh, gehst du auch schon mal hin? Und da wussten sie mit mir gar nichts anzufangen. Weil du wusstest ja gar nicht, ist jetzt richtig Christ oder was ist mit dem los? Na, und ich hatte einen geistlichen Vater, der war sehr weise, der hat mich einfach an die Hand genommen, mit mir auf die Straße gegangen und da haben wir eingeladen für die Jugendstunde. Ich noch gar nicht richtig bekehrt. Und da habe ich ganz viel gelernt an der Stelle, durch diese Gespräche. Aber was sich dadurch ganz schnell rumgesprochen hat, war Folgendes. Der Uwe mit seinem Schlapphut, der ist jetzt fromm. Ja, und jetzt hatte ich den anderen. Jetzt hatte ich, ja, und dadurch hatte ich dann auch wieder viele Möglichkeiten. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber das war einfach so wichtig für mich an dieser Stelle. Und als ich dann wirklich richtig Christ geworden bin, das hat so ein paar Wochen gedauert, da habe ich, glaube ich, schon erzählt, ich wollte für Gott immer etwas tun. Ja, und das Einzige, was Gott von mir haben wollte, und das habe ich nicht verstanden, und das wollte ich eigentlich auch nicht, das war der Schrott und Schutt meines Lebens. Weil dafür war er gekommen. Und das war ja der Sinn, warum Jesus in diese Welt gekommen ist. Aber mit dem Schrott und Schutt deines Lebens, das packst du nicht auf Silbertablett und sagst, Gott, guck mal, das habe ich alle gemacht und ja, jetzt bin ich da. Ne? Sondern das sind ja Sachen, die wollen wir zurückbehalten. Die wollen wir nicht zeigen. Das wollen wir Gott eigentlich nicht zur Verfügung stellen. Und merken eigentlich gar nicht dadurch, wie wir uns selber dadurch im Wege stehen. Also das war das Erste, dass ich einfach begreifen musste, dass Gott den Schrott und Schutt meines Lebens haben will. Und das andere war, dass an dieser Stelle Gott mir gezeigt hat, weil ich immer was für ihn tun wollte, es ging nicht darum, irgendwas zu tun, sondern es geht um die Beziehung. Er möchte eine Beziehung mit mir haben. Und das war ihm wichtig. Nicht all das, was ich tue, nicht das, alles, was ich darstelle, in der nicht frommen Welt oder in der frommen Welt nachher oder was auch immer, ja, war Gott völlig egal. Was Gott wollte, ist eine Beziehung mit mir. Und das will Gott heute auch. Gott will eine Beziehung mit mir. Gott will nicht, dass ich für ihn irgendwas tue. Und es ist umso schwieriger, wenn du vielleicht, ja, das zu Hause auch gar nicht so erlebt hast. Also meine Eltern haben sich schon sehr um mich gekümmert. Sie haben schon viel für mich getan. Aber ich habe festgestellt, Liebe hat auch in dem Umfeld immer was mit Gegenleistung zu tun. Ja, aber Gott will keine Gegenleistung haben. Gott will dich so haben, wie du bist, 100%. Kannst du sagen, ich liebe dich Gott von ganzem Herzen? Wie ist deine Beziehung zu ihm? Ich möchte einige Stellen mit euch durchgehen oder einfach nur mal lesen. Das so ein bisschen deutlich macht. 5. Mose 30, 19 bis 20. 5. Mose 30, 19 bis 20. Himmel und Erde sind meine Zeugen. Ich stelle euch heute vor die Entscheidung zwischen Leben und Tod, zwischen Segen und Fluch. Wähle das Leben, damit er lebt und du und deine Nachkommen. Liebe den Herrn, deinen Gott, höre auf seine Stimme und halte dich an ihn. So wirst du lange leben und alt werden in dem Land, das der Herr dir geben wird. Das hat er deinen Vätern geschworen, Abraham, Isaak und Jakob. Die andere Stelle ist eigentlich sehr bekannt. Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab, Jeder, der an ihn glaubt, soll nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Johannes 14, 21. Wer meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Römer 8, 35. Was kann uns von Christus und seiner Liebe trennen? Etwa Leid, Angst oder Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahr oder gar Hinrichtung? Vers 37. Doch aus all dem gehen wir als strahlende Sieger hervor. Das haben wir dem zu verdanken, der uns so sehr geliebt hat. Vers 39b. In Christus Jesus, unserem Herrn, hat Gott uns seine Liebe geschenkt. 1. Johannes 4, 9 und 10. So ist Gottes Liebe bei uns sichtbar geworden. Gott sandte seinen einzigen Sohn in die Welt, damit wir durch ihn das wahre Leben bekommen. Die Liebe besteht nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Er hat seinen Sohn gesandt. Er hat unsere Schuld auf sich genommen und uns mit Gott versöhnt. Vers 19. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Was beeinflusst unser Leben? Was beeinflusst dein Leben? Was ist dein Leben? Diese Verse sagen, Gott, Jesus ist mein Leben. Das ist das, was mein Leben ausfüllt. Und Gott hat uns seine Liebe gezeigt, dass er seinen Sohn für uns gegeben hat. Es sind nicht Worte, sondern es sind Taten an der Stelle. Und wir können unsere Liebe zu ihm zeigen, indem wir diese Beziehung pflegen, im Nachfolgen, im Gehorchen seine Gebote halten und mit Leidenschaft ihm nachfolgen. Das bedeutet Leben, ewiges Leben. Er wird sich uns offenbaren und nichts kann uns von seiner Liebe scheiden. Ich weiß nicht, wo du stehst, aber das ist, wo du mal gestanden hast. Du musst dich entscheiden, du bist heute Morgen hier und Gott will eine Beziehung mit dir haben. Entweder hast du diese Beziehung noch gar nicht gehabt, ja, dann lade ich dich ein heute und sprich einfach mit Gott und sag einfach, Gott, ich weiß gar nicht, ob es dich gibt, aber wenn es dich gibt, dann offenbare dich so, dass ich es verstehen kann. Und wenn du vielleicht schon länger Christ bist und gemerkt hast, das ist alles nicht so rund. Ich bin gar nicht in dieser Liebesbeziehung. Ich strenge da drin, ja, ich tue Dinge, ich mache Dinge und diese Dinge sind richtig und ich mache diese Dinge, weil sie richtig sind und ich bleibe da dran und ja, ich tue das und merkst einfach dabei, diese Beziehung ist dabei einfach verloren gegangen. Dann lade ich dich ein heute Morgen. Einfach das Jesus zu sagen. Vielleicht wie bei dem Mann, der diese komische Frage gestellt bekommen hat, liebst du Gott von ganzem Herzen? Weißt du, und das ist nicht einfach. Und wir haben im Deutschen dieses Wort Entscheidung. Ja, ich muss entscheiden. Es ist wichtig, ja, einfach mal zu sagen, ich trenne mich von dem einen oder anderen. Im Griechischen heißt das Wort Entscheidung Krisis. Ja, eine Krise. Ja, eine Krise ist manchmal auch gut. Warum? Weil ich Entscheidungen treffe und Entscheidungen gleich treffen muss, weil da eine Weggabelung ist. Und ja, Jesus lädt dich heute Morgen ein. Ich würde gerne in der einen oder anderen Predigt demnächst einfach nochmal darauf eingehen. Für mich ist heute wichtig, an dieser Stelle, du bist geschaffen für eine Liebesbeziehung mit Gott. Und wenn du das mitnimmst heute, dann hast du schon sehr viel mitgenommen. Dann hast du das Wichtigste mitgenommen. Du bist geschaffen für eine Liebesbeziehung zu Gott. Ja, du bist nicht geschaffen, irgendwas zu tun, irgendwas zu machen. Ja, er möchte auch, dass du Dinge tust nachher, ja. Aber es geht in erster Linie, hallo junger Mann, aber es geht in erster Linie um diese Liebesbeziehung. Ja, es nützt nichts, wenn du Gott für das und das und das und das und das für Gott tust. Ja, das ist gut, das ist richtig, aber das ist nicht das, was Gott möchte. Gott möchte eine Beziehung mit dir. Und erinnert euch mal die Geschichte von dem Baum. Ja, und welche schrägen Vorstellungen haben wir manchmal. Aber das kannst du nicht auflösen. Aber du kannst dich dem stellen und du kannst diese Beziehung mit Gott suchen. Weil er möchte nicht, dass du beschnitten wirst um des Beschneidens willen oder damit er dir den Spaß raubt oder so. Darum geht es ihm nicht. Sondern Gott möchte diese Beziehung mit dir haben. Gott möchte, dass du das volle Potenzial aus deinem Leben rausholst. Dass du dich entfalten kannst. Aber das geht letzten Endes nur, wenn du diese Beziehung zu ihm hast. Diese Liebesbeziehung. Mein Leben hängt von der Qualität meiner Liebesbeziehung zu Gott ab. Mein Leben als Christ hängt von der Qualität meiner Liebesbeziehung zu Gott ab. Gott hat mich geschaffen, um eine Liebesbeziehung mit mir einzugehen. Und alles, was Gott sagt und tut, ist Ausdruck seiner Liebe. Eine Liebesbeziehung zu Gott ist wichtiger als alles andere in deinem Leben. Ich hoffe, ich konnte dich heute so ein bisschen anpieksen an dieser Stelle, nochmal darüber nachzudenken. Und ich bin selber in dem Prozess drin, wo ich auch selber mich immer wieder neu hinterfragen muss. Warum mache ich das? Warum tue ich das? Mache ich das aus meinem Pflichtgefühl heraus? Mache ich das heraus, um einfach vor Gott gut dazustehen? Mache ich das, um vor anderen Menschen gut dazustehen? Warum mache ich das? Was ist meine Motivation? Was steht dahinter? Und wir rackern uns manchmal ab. Gott sagt, komm doch einfach mal runter. Lass es doch einfach mal sein. Nimm dir Zeit für mich. Ich möchte, dass wir einen Moment der Stille haben und ich werde dann abschließen an dieser Stelle. Ich danke dir, lieber Jesus, dass du nicht irgendwelche Erfüllungsgehilfen suchst, die gehorsam sind, alles tun, was du sagst und nur das ausfüllen, weil du es sagst. Sondern du willst eine Beziehung zu mir haben. Du willst eine Beziehung zu jedem Einzelnen von uns haben. Und dafür danke ich dir, Jesus, dass du mir, dass du uns das immer wieder neu bewusst machst. Und ich danke dir, Jesus, dass du diesen Weg geebnet hast, weil du alles gegeben hast für uns, damit wir leben können. Danke, Jesus. Deine Liebesbeziehung zu Gott ist wichtiger als alles andere in deinem Leben. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Amen.